Und zwar aus dem 2. Timotheusbrief im 2. Kapitel lese ich Vers 1 und 2. 2. Timotheus 2, 1 und 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. In einer Zeit nach London geschickt. Und in London gab es einige deutsche Gemeinden, christliche evangelische Gemeinden. Und er wurde an eine dieser Gemeinden geschickt als Pfarrer. Es war die pietistische Gemeinde dort. Und damals schon gab es 6000 deutsche evangelische Christen in London. Hätte ich nie gedacht. Und einer der Oberen aus Sachsen gab ihm folgenden Gruß und Wunsch mit. Fahren Sie fort, Christum zu predigen. Denn die jetzigen gekünstelten Predigten ohne ihn, ohne Jesus, helfen mir nichts und werden auch nicht bestehen. Ich wiederhole. Fahren Sie fort, Christum zu predigen. Denn die jetzigen gekünstelten Predigten ohne Jesus helfen mir nichts und werden auch nicht bestehen. Dieser Herr Burkhardt oder Pfarrer Burkhardt hat dann ein Buch geschrieben über die gesamte Geschichte des Methodismus und das ist jetzt im Nachdruck wieder erschienen. Und wer sich für Geschichte, für die Zeit der Aufklärung, wie das Werden der liberalen Theologie war, der soll sich das einmal kaufen. Da ist ein schönes Vorwort von Michel Weyer drin, ein Kirchengeschichtler, und er wird eine große Freude haben über das, was er dort an Informationen bekommt. Das nur so nebenbei. Ein Mann hat untersucht, ein Professor hat untersucht, die heutigen Predigten. Und er war erstaunt, was für ein hoher Prozentsatz an Nebendingen in den modernen heutigen Predigten drin sind, die nicht das treiben, was Christum ist. Deshalb wollen wir fortfahren, das zu predigen, was Christus betrifft. Und nur Christus ist das Heil und nichts anderes. Als Grußwort über diese Freizeit möchte ich das bekannte Wort aus Hiob 19, Vers 25 und 26 stellen. Es ist mir einfach wichtig, auch für diese Tage. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und ist nach meiner Haut dieses da zerstört, so werde ich aus meinem Fleische, das ist falsch übersetzt, so werde ich weg von meinem Fleische Gott anschauen, welchen ich selbst mir anschauen und den meine Augen sehen werden und kein anderer. Liebe Freunde und Geschwister, mein Erlöser lebt. So möchte ich, dass in diesen Tagen es jeder sagen kann und darf, Jesus Christus, mein Erlöser, lebt. Kein Gott und kein Mensch wird am Ende, am Schluss auf dieser Erde stehen. Nur Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und wenn unser Leib zerstört ist, dann werden wir ihn anschauen nach der Auferstehung mit unserem Geistleib, aus Geistleiblichkeit heraus und werden ihn sehen, wenn wir ihm begegnen. Diese Hoffnung und diese Freude wünsche ich Ihnen ebenfalls in Ihr Herz hinein. Gott segne Sie, Gott segne uns miteinander. Und nun bin ich gleich heute Abend auch dran mit dem Vortrag. Bruder Mössinger hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, heute Abend anzufangen. Das ist keine gute Zeit für den Redner. Da hat er nämlich wenig Zeit. Und die Leute kommen müde an. Und die denken schon an die Begrüßung und Vorstellung und denken schon, wie das heute Abend mit dem Bett noch wird, ob es warm oder kalt, ob es hart oder weich ist und ob sie Durst haben, wie ihre persönlichen Gefühle erfüllt werden. Also, das ist eine schlechte Zeit für mich. Ich habe ihn dann gefragt, sag mal, darf man am ersten Abend schon gleich einsteigen, so richtig gleich von 0 auf 100 durchstarten? Sagt er, selbstverständlich, das haben wir in vielen Konferenzen und Freizeiten so. Und dann habe ich den Mut gehabt, dahin zu schreiben, als Thema des heutigen Abends, Elihu, ein Freund Hiobs. Der vierte Freund Hiobs. Und über den möchte ich heute Abend was sagen. Das ist eigentlich ein Vortrag von 45 bis 60 Minuten, weil ich mich dort auseinandersetzen würde, wenn mehr Zeit wäre, mit der Theologie Elihus. Aber das wollen wir heute Abend nicht tun. Das würde auch nur ermüden und belasten. Ich möchte etwas zu Elihu sagen und am Schluss letzten Endes auch zu Hiob und zu dem, was Elihu bedeutet, was er gesagt, getan, was er gesagt und getan hat. Die Vorgeschichte. Hiob hatte vier Freunde. Als er von Gott geschlagen wurde, das darf man so sagen, durch Satan allerdings, da kamen diese vier Freunde zu ihm. Zunächst waren es nur drei, die erwähnt werden. Dann saßen sie vor ihm 7 Tage und litten mit ihm in seinem Leid. Und dann haben sie mit ihm gesprochen und haben zu ihm gesagt, lieber Hiob, du hast nichts Gutes getan. Du musst Böses getan haben, denn sonst würde es dir nicht so schlecht gehen. Sie haben Hiob verdammt. Sie haben gemeint, so wie du tust, so ergeht es dir. Das nennen dann die Ausleger den Tun-Ergehen-Zusammenhang. So wie du tust, so ergeht dir's. So ist eben dann dein Schicksal. Das ist niemals unser Weg. Wir sind in der Hand Gottes. Er tut mit uns, was er will, so übrigens wie auch an Hiob. Am Ende der Geschichte hat Gott zu Hiob gesagt, nein, zu den drei Freunden gesagt, ihr habt nicht geziemend von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Und dann waren diese drei Freunde fertig. Das war dann am Ende des 31. Kapitels des Buches Hiob. Und dann taucht auf einmal ein neuer Mann auf. Sein Name ist Elihu. Elihu ist einer der problematischsten Gestalten des Alten Testamentes, weil wir ihn am wenigsten verstehen. Der hat so viel Positives gesagt. Gott gibt Lobgesänge in der Nacht, das stammt von ihm. Und er hat so viel Negatives, Schlechtes über Hiob gesagt. Wer ist nun dieser Elihu und was hat er uns zu sagen? Atumul hat immer gesagt, Elihu hat noch Schlimmeres gesagt wie drei Freunde. Das habe ich ihm nie abgenommen. Ich habe immer gedacht, dieser Elihu ist die Prophetengestalt, der dem Hiob einiges deutlich im Namen Gottes sagen musste. Da habe ich mich gewaltig geirrt. Fangen wir einfach einmal an, ein paar Dinge über Elihu zu sagen. Am Schluss bringe ich dann die geistliche Deutung der Sache. Elihu sagt in seiner Lehre letzten Endes Folgendes. Lieber Hiob oder überhaupt der Mensch, er muss zu der Geradheit zurückkehren. Er sagt von sich in Hiob 33, Vers 3, ich rede in der Geradheit oder Aufrichtigkeit meines Herzens. In seiner zentralsten Aussage über das, was Erlösung für ihn bedeutet, sagt er, wenn ein Ausleger, ein Gesandter von Gott zum Menschen kommt, dann wird er ihm seine Geradheit kundtun. Das ist ihm wichtig. Ein Verkündiger soll ihm, dem Menschen, seine Geradheit kundtun, wie man gerade geht. Da wird er unterstützt von Salomo im Buche Prediger. Er sagt, Gott hat den Menschen gerade geschaffen und sie haben alle viele krumme Wege gesucht. Und dann will er, dass der Mensch einsieht, so Elihu weiter, dass seine Wege verkehrt waren, dass er gesündigt hat und dass er zurückkehrt zu seiner Geradheit, steht in Hiob 33, Vers 27. Und dann meint Elihu, dann würde das ausreichen, dass man nicht in die Grube hinabfährt und dass man das Angesicht Gottes schaut. Da täuscht sich Elihu gewaltig. Wenn man zurückkehrt zu einem geraden Leben, dann reicht das noch nicht aus, dass man das Angesicht Gottes schaut und dass man gar von der Grube erlöst und befreit wird. Er möchte am liebsten, dieser Elihu möchte am liebsten den Menschen zurückführen in die adamitische Unversehrtheit im Paradies. Er wird dadurch zu einem Theologen, zu einem Fürchte-Gott-Theologe, tue Recht und scheue niemand. Denn von seiner Art und Ausbildung her ist Elihu im Prinzip ein junger Professor der Theologie. Er sagt, ich will mein Wissen von weit her holen. Dieser Mann hat Unendliches studiert und Unendliches erarbeitet. Und dieser Elihu erhebt einen großen Anspruch. In Hiob 33, Vers 4 sagt er, der Geist Gottes hat mich gemacht. Und da bin ich immer drüber gestolpert. Dass jemand sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht, da habe ich gedacht, das muss doch ein Prophet sein. Und dann sagt er weiter, in Hiob 33, Vers 4b, und der Odem des Allmächtigen belebt mich. Habe ich auch gedacht, das ist etwas Tolles. Den Odem, den Gott in die Nase Adams blies. Dann sagt er weiter in Hiob 32, Vers 8, der Geist im Menschen ist es, der ihn verständig macht. Habe ich gedacht, das ist auch gut. Und noch weiter, und der Odem des Allmächtigen macht mich auch verständig. So, und mit diesem Anspruch tritt er auf und spricht zu Hiob. Ich komme auf diese vier Dinge nachher nochmals zurück und werde das erklären, was hier stimmt und was hier nicht stimmt. Und als nun Hiob nicht auf diesen Zug aufspringt, indem er auch zugibt, ich habe verkehrt gehandelt. Ich bin krumme Wege gegangen. Nachdem er nicht auf diesen Zug aufspricht, verdammt auch Elihu den Hiob. Und was diese drei Freunde und den Elihu so maßlos an Hiob ärgert, ist seine Gottesbeziehung, dass er mit Gott redet bis an den Rand des Erlaubten. Sind auch wir als Kinder Gottes, wir müssen manches Mal mit unserem Herrn reden, bis an den Rand. Und doch bleibt er für uns immer heilig. Und doch müssen wir immer sagen wie Jesus, dein Wille geschehe, auch in der höchsten Not, so schwer es uns fällt. Ich gebe Ihnen nun einige Beispiele, was Elihu über Hiob sagt. Hiob 34, Vers 35. Hiob redet mit Unverstand und seine Worte sind nicht klug. Jetzt beginnt sich Elihu selbst zu richten in unseren Augen. Oder Hiob 34, Vers 36. Hiob sollte bis zum Äußersten geprüft werden, weil er Antworten gibt wie freche Sünder. Ein Vers weiter, Hiob 34, Vers 37. Denn zu seiner Sünde fügt er noch Frevel hinzu. Er treibt Spott unter uns und macht viele Worte wider Gott. Und noch aus Kapitel 35.
Vers 16. So sperrt Hiob seinen Mund auf um nichts und hält stolze Reden mit Unverstand. Wie ist das nun zu beurteilen? Vielleicht noch an einer anderen Stelle sagt er, ein an Wissen Vollkommener ist bei dir, wenn Elihu da ist. Ein an Wissen Vollkommener ist bei dir. Das ist so ein bisschen schon die Arroganz eines guten Theologen. Um das geht es mir jetzt heute Abend in diesem kurzen Zeugnis. Die Deutung dessen, was bedeutet das, dieser Elihu, und was bedeutet dieser Hiob? Diese drei Freunde, die ersten drei also, haben die Gottbeziehung eines Hiob nicht verstanden. Und auch ein Elihu hat diese Gottbeziehung von Hiob nicht verstanden. Das bedeutet, sie waren nicht die Träger des Geistes Gottes wie ein Hiob. Sehen Sie, ich kann herrlich über Jesus reden. Aber ich habe ihn nicht. Ich kann dicke theologische Werke über Jesus schreiben. Aber ich habe ihn nicht. Und das ist das Problem der Theologie schlechthin. Das ist das Problem der Theologie überhaupt. Dass ich ein dickes Buch über Jesus schreibe. Und habe ihn nicht. Ich kenne eine Frau, die kennt viele, viele Lieder und Bibelsprüche. Sie liest die Bibel und betet. Sie tut Gutes. Sie lebt ein gutes kirchenchristliches Leben, aber hat keine Beziehung zu Jesus. Das Gespräch mit der gläubigen Tochter über Jesus kommt nicht zustande. Es wird von ihr unterbunden. Es fehlt die Beziehung zu Jesus. Vielleicht hat sie in der Nacht, wie es auch ein Elihu sagt, Lobgesänge auf den Lippen, wenn sie nicht schlafen kann. Und hat keine Beziehung zu Jesus. Sie ehrt den Schöpfer und hat keine Beziehung zu ihm. Noch ein Beispiel. Eine Frau kommt zum Pfarrer, zu ihrem gläubigen Pfarrer und fragt: Reicht's, Herr Pfarrer? Das heißt, dass ich in den Himmel komme? Der Pfarrer antwortet: Nein, es reicht nicht. Dann legt sie nach, dann demonstriert sie, wie christlich und fromm sie ist und was sie Gutes tut. Und der Pfarrer sagt immer wieder: Es reicht noch immer nicht. Seht, wer so fragt, da kann man schon fast davon ausgehen, bei ihm reicht's nicht. Wann reicht's denn, dass ich in den Himmel komme? Es reicht erst, wenn ich durch den Geist Gottes und Jesu wiedergeboren bin und ein Kind Gottes bin. Dann reicht's. Ich frage manches Mal, ist eure Gerechtigkeit größer als die der Pharisäer, so wie Jesus das dort in den vier Evangelien fragt? Da gebe ich eine ganz einfache Antwort. Meine Gerechtigkeit ist größer als die der Pharisäer. Warum? Weil ich zitiere 1. Korinther 1, Vers 30, Christus ist mir geworden zur Gerechtigkeit und Erlösung und Heiligung. Und diesen Geist Gottes hatte Elihu nicht. Es ist die Frage heute Abend an Sie: Haben Sie den Geist Jesu Christi? Ich möchte nun diese vier Ansprüche des Elihu noch kurz erwähnen, kommentieren, damit wir verstehen, was dieser Mann für einen Anspruch gestellt hat und wie falsch er ist. Da sagt er, Der Geist im Menschen macht den Menschen verständig. Das war die Stelle Hiob 32, Vers 8a. Liebe Brüder und Freunde, Geschwister und Freunde, der glimmende dort in meinem Innern, dieser Geist des Menschen, der soll mich verständig machen, mich, den gefallenen Menschen, wo der Geist gerade noch so da ist wie ein glimmender Docht. Hier irrt Elihu. Auch nicht der Odem macht ihn verständig. Wissen Sie, was in der Bibel steht? Gott blies dem Adam den Odem ein und er wurde eine lebendig machende Seele. Und als wurde eine lebendige Seele. Er wurde zu einer lebendigen Seele. Und als lebendige Seele ist er gefallen im Sündenfall. Und dieser Odem soll ihn verständig machen, mit dem man den Sündenfall begangen hat? Sagt er weiter, der Odem belebt mich. Der Odem in mir macht mich zu einer lebendigen Seele. Und der seelische Mensch versteht nicht, was des Geistes Gottes ist. Deshalb liegt Elihu völlig falsch. Er ist ein seelischer Mensch und kein geistlicher. Dann sagt er weiter, ich bin vom Geist Gottes gemacht. Und liebe Brüder und Freunde, da liegt er nochmals falsch. Wir, der Mensch, ist nicht durch den Geist Gottes gemacht worden, sondern durch die Hand Gottes. Es gibt einmal eine Stelle, wo etwas durch den Geist Gottes gemacht ist, und das steht im Psalm 33, Vers 6, und das sind die Engel. Aber wir sind durch die Hand Gottes gemacht. Aber, jetzt kommt ein Komma, aber, wann bin ich durch den Geist Gottes gemacht und geschaffen? Nämlich dann, wenn ich durch die Wiedergeburt den neuen, lebendig machenden Geist Jesus Christus in mir wohnend habe, dann bin ich durch den Geist Gottes gemacht und neu geschaffen, eine neue Kreatur. Deshalb ist es so notwendig, diesen neuen Geist zu besitzen. Es gibt leider ein Christentum, das bleibt im Seelischen irgendwo stecken. Man nennt das kurz auch Kirchenfrömmigkeit. Ziel und Lebensweise dieses Christentums ist es, ein vor Gott verantwortetes christliches Leben zu führen, auch einen gewissen christlichen Lebensstil zu führen. Solche Leute sprechen sogar von einem Bekehrungserlebnis. Und doch fehlt es irgendwo, das spürt man einfach. Sie verstehen auch die Frommen nicht. Sie nennen sie die Stundenleute und die Pietisten oder heute die Fundamentalisten. Hierfür, für solche Leute, ist Elihu der Theologe. Er möchte sie zurückführen zu einer kirchenfrommen Geradheit, zu einem christlichen Lebensstil. Noch einmal so ein fürchte Gott, tue Recht, scheue niemand Evangelium. Und dieser gerade Weg heißt dann, das muss ich auch erwähnen, Kirchgang, Taufe, Abendmahl, besonders im Katholizismus dann die Sakramente, die 10 Gebote. Es gibt Leute, die erzählen mir, ich bete jeden Abend ein Vaterunser. Das sind meistens Leute im Rentenalter, schon über 60, 70 Jahre. Ich bete jeden Abend ein Vaterunser, da weiß ich gar nicht, was ich denen sagen soll dann als Antwort. Dann im Katholizismus haben sie einen Priester, das ist so ein Gesandter, so ein Dolmetscher, der für den Erfolg ihres Glaubenslebens mitverantwortlich ist. Sie haben durchaus auch ein gutes christliches Gewissen. Das reicht aber nicht. Das reicht aber nicht für Jesus. Hiob ist der Mann, der Prophet für die Erlösten. Er weist auf den Erlöser hin. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Erlöser ist eine Person. Und die Erlösung geschieht durch eine Person und nicht durch einen kirchenchristlichen Wandel in einer gewissen geradheiten Kirchenfrömmigkeit. Und wenn du diesen Erlöser noch nicht hast, noch nicht seinen Geist hast, dann darfst du mit Hebräer 3, Vers 7 sprechen oder darauf hören. Heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Du kannst heute und in diesen Tagen Jesus aufnehmen. Und das ist mein Wunsch für diese Tage, dass der oder diejenige, die Jesus noch nicht als Erlöser angenommen hat, ihn annimmt. Und all denen, die ihn schon angenommen haben, wünsche ich, dass sie in die Fülle hineinwachsen. Heute schon durch das Anschauen seiner Herrlichkeit. Und dadurch werden sie und werden wir verwandelt in sein Bild, wie es in 2. Korinther 3, Vers 17 und 18 steht. Und mit diesem kleinen kurzen Zeugnis wollte ich diese Konferenz eröffnen und Ihnen allen miteinander Gottes Segen wünschen.